Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Ahoi und willkommen aus dem heute mal sonnigen, aber kühlen Prag. Mein Name ist Till Janzer und es geht nochmal um den Feiertag zum Kampf für Demokratie und Freiheit, also um den 17. Juni. Wir haben für Sie eine Reportage von der Demonstration auf dem Altstädter Ring und von der Nationalstraße in Prag. Danach geht es bei uns um die Meinung innerhalb der tschechischen Gesellschaft zum demokratischen System hierzulande. Zudem stellen wir Ihnen heute das ehemalige deutsche Haus in Budweis und seine Geschichte vor. Das aber erst im zweiten Teil unserer Sendung. Zunächst einmal hat Ferdinand Hauser die neuesten Meldungen für Sie.
Die Nachrichten. Die Fraktionen der scheidenden Regierungsparteien Christdemokraten, Bürgerdemokraten, STAN und Top 09 sowie der Piratenpartei haben am Dienstag eine außerordentliche Sitzung des Abgeordnetenhauses beantragt. Thema soll der Interessenkonflikt des ANO-Vorsitzenden André Babiš sein, der Tschechiens Premier werden könnte. Für ihre Initiative sammelten die Abgeordneten der künftigen Opposition rund 90 Unterschriften. Die Mindestzahl liegt bei 40. Parlamentspräsident Tomio Okamura muss laut der Sitzungsordnung nun eine außerordentliche Zusammenkunft der unteren Parlamentskammer einberufen. Der Termin dafür muss in den nächsten 10 Tagen liegen. Am Freitag sagte Okamura vor Journalisten, eine Sondersitzung könne am 25. oder 28. November stattfinden. An den Veranstaltungen auf der Prager Národní třída zum Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie nahmen am Montag rund 102.000 Menschen teil. Darüber informierten die Veranstalter der Aktion Corso Národní und verwiesen auf Daten des Netzbetreibers T-Mobile. Die Teilnehmerzahl ist damit erneut gestiegen. Im vergangenen Jahr sind laut den Organisatoren rund 93.000 Menschen auf der Straße im Zentrum von Prag zusammengekommen. Die Aktion Corso Národní wird vom Verein Jikiže Můžem organisiert, um an die Ereignisse von 1989 zu erinnern. Zu dem Programm am Montag zählten Diskussionsrunden und Ausstellungen. Zudem erklangen die tschechische Hymne und das Lied Modlitba pro Martvu, welches ein Symbol der samtenen Revolution ist. Eine Gruppe von Aktivisten hat am Gartenzaun des Prager Wohnhauses von Parlamentspräsident Tomio Okamura Ukraine-Flaggen angebracht. Darüber informierte am Montag ein Sprecher der Polizei. Die blau-gelben Fahnen seien auch auf den Bürgersteig sowie auf Mülleimer gemalt und gesprüht worden, hieß es. Zu der Tat bekannte sich in einem anonymen Schreiben eine Gruppe von Menschen, die laut eigenen Angaben die gesamte Revolution von 1989 miterlebt hat. Man sei beunruhigt über das Verhalten der politischen Vertreter des Landes, hieß es. Okamura selbst verurteilte die Aktion. Der Rechtsaußenpolitiker Tomio Okamura wurde vorletzte Woche zum Präsidenten des tschechischen Abgeordnetenhauses gewählt. Kurz darauf ließ er die Ukraine-Flagge vom Parlamentsgebäude entfernen. Diese hatte dort seit Beginn des russischen Angriffskrieges gehangen, um die Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck zu bringen. Die scheidende tschechische Regierung verurteilte Okamuras symbolträchtigen Schritt. Der tschechische Autobauer Skoda hat nach Saudi-Arabien expandiert. Darüber informierte am Dienstag die Presseagentur CTK. In Zusammenarbeit mit dem saudischen Unternehmen Samaco Motors werde Skoda bis zum Jahresende zunächst 2 Showrooms in Jeddah und Koba eröffnen. 2026 soll dann ein Autohaus in der Hauptstadt Riad folgen. Skoda Auto war in der ersten Jahreshälfte bereits in den Oman expandiert. Zudem wurde die Aktivität in Katar erneuert und es wurden 2 neue Verkaufsstätten in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Betrieb genommen. Eine Schlüsselrolle in den Plänen des Automobilproduzenten aus Mladá Boleslav spielen auch die Märkte in Indien und Vietnam. Im Prager Nationaltheater wurden am Montagabend die Preise des Zeitzeugenprojektes Paměť národa vergeben. Gewürdigt wurden Milena Sedláčková und Jaroslav Virbenský aus Tschechien, Fedor Gál und Emil Sedláčko aus der Slowakei sowie die Ukrainerin Nadja Kalinchenkova. Die Preise von Paměť národa werden seit 2010 von der Organisation Post Bellum verliehen. Geehrt werden Menschen, die die Umbrüche im letzten Jahrhundert miterlebt haben. Seit vorletztem Jahr geht der Preis zudem an Helden der Gegenwart. An der Preisverleihung am Montag nahmen auch Tschechiens Staatspräsident Petr Pavel und seine Frau Eva teil. Die tschechische Fußballnationalmannschaft hat am Montag souverän ihr letztes Spiel in der Gruppenphase der WM-Qualifikation bestritten. Die Begegnung mit Gibraltar in Olmütz konnten die Tschechen mit 6:0 für sich entscheiden. Damit zog die Mannschaft fast mit ihrem bisherigen Rekord gleich, einem 8:1 Sieg über Andorra. Tschechien hatte schon vor der Begegnung am Montag den zweiten Platz in der Gruppe und damit die Teilnahme an den WM-Playoffs im März sicher. Nach dem Sieg und den weiteren Ergebnissen steht nun fest, dass die Mannschaft bei der Auslosung im zweiten der 4 Lostöpfe sein wird. Das Halbfinale der Relegation wird man deshalb zu Hause austragen. Zum Schluss das Wetter in Tschechien am Mittwoch, den 19. November. Es ist leicht bewölkt und am Morgen kann es Nebel geben. Die Höchsttemperaturen am Tag erreichen 0 bis 5 Grad.
Vielen Dank für den Nachrichtenüberblick, Ferdinand. Am 17. November wurde in ganz Tschechien an jene Ereignisse erinnert, die vor 36 Jahren zum Sturz des kommunistischen Regimes führten. In Prag war diesmal nicht nur die Národní straße eines der Zentren der Veranstaltung, sondern auch der Altstädter Ring war am Montagnachmittag voller Menschen. Bei der dortigen Demonstration protestierten Tausende dagegen, wie die neue Regierung gebildet wird. Martina Schneibergová war dabei.
Mit Beifall belohnten Tausende von Menschen an diesem regnerischen Montagnachmittag Mikuláš Mynář. Er hatte vor 7 Jahren die Bürgerinitiative Million Chvilek pro Demokracie, 1 Million Augenblicke für die Demokratie, gegründet und ist nun wieder ihr Vorsitzender. Die Initiative hatte auch die Demonstration am 17. November einberufen, unter dem Motto »Tschechien steht nicht zum Verkauf«. Die Menschen kamen trotz des kalten Wetters auf den Prager Altstädter Ring und brachten einleitend ihre Unterstützung für Präsident Petr Pavel zum Ausdruck. Mikuláš Mynář würdigte das Staatsoberhaupt mit den Worten.
In den letzten Tagen verteidigt er entschlossen, ruhig und bedacht die Grundprinzipien und Werte, auf denen unser demokratischer Staat steht.
Es lebe Pavel, riefen die Demonstranten. Mynář meinte damit Pavels Forderung, dass der Wahlsieger und einer Parteivorsitzende Andrej Babiš seinen Interessenkonflikt lösen müsse, um zum Premier ernannt werden zu können. Die neue Regierung steht zwar noch nicht, erklärte Mynář. Er wies auf jene Kandidaten für Ministerposten hin, die schon jetzt besonders in der Kritik stehen. Einige Worte gingen in Richtung Filip Turek, dem Ehrenvorsitzenden der Autofahrerpartei.
36 Jahre nach der Samtenen Revolution will ein Mensch Außenminister werden, der nachweisbar den Hitlergruß zeigt, der lügt und der andere Rassen und Völker verunglimpft.
Schlimmer sei noch die Tatsache, dass die Regierung auf einem Mafia-Prinzip entstehe, so der Bürgeraktivist. Dabei würden sie die einzelnen Politiker gegenseitig die Unterstützung garantieren, dass ihre Immunität als Abgeordnete nicht für eine Strafverfolgung aufgehoben werde.
Wir sind Zeugen dessen, wie Menschen um Macht kämpfen und sich gegenseitig erpressen. Sie sind davon überzeugt, dass die Wahrheit, die Ehre und die Gerechtigkeit zum Verkauf stünden und dass auch Tschechien zum Verkauf stehe.
Das Publikum reagierte mit Schanderufen. Mit Applaus jedoch begrüßen sie den ehemaligen tschechischen Premier, den Juristen und Schriftsteller Petr Pithart. Er fragte, wie es kommen konnte, dass Tschechien bezüglich der Demokratie bedeutend schlechter daran sei, als noch vor einigen Jahren, als es zahlreiche große Demonstrationen gegeben habe. Denn auf eine Demo zu gehen, sei das Einfachste, so Pithart.
Samozřejmě, jest to dobrý pocit.
Natürlich hat man danach ein gutes Gefühl. Damals, vor 7 Jahren, trafen 300.000 Menschen bei einer Demonstration zusammen. Damit werden jedoch keine Wahlen gewonnen. Dazu müssen Demokraten, die bisher nur demonstrieren, in politische Parteien eintreten. Es ist notwendig, viel zu opfern, die politischen Parteien von außen zu unterstützen oder ihnen beizutreten. Nirgendwo in Westeuropa werden politische Bewegungen gewählt, nur hierzulande und in der Slowakei. Bewegungen sind Firmen, es sind Instrumente zum politischen Unternehmen. Und wie wir sehen, sind sie erfolgreiche Unternehmen.
Sind to nástroje k podnikání v politice, jak vidno i úspěšně.
Als eine Bewegung bezeichnet sich etwa Anno von Andrej Babiš. Auf dem Alschütterring sprachen unter anderem noch der Philosoph Daniel Kroupa, der Schriftsteller Pavel Kosatník und der Leiter der Václav Havel Bibliothek Tomáš Sedláček. Viele der Demonstranten hatten Transparente und tschechische Flaggen dabei. Eine Frau hielt ein Transparent in die Luft, auf dem stand: Die Rentner sind nicht blöd. Gegenüber Radio Prag International sagte sie, es gebe zwei Gründe, warum sie auf den Alschütterring gekommen war.
Erstens bin ich 73 Jahre alt und habe das kommunistische Regime erlebt. Ich möchte so etwas in meinem Alter nicht wieder erleben. Zweitens ärgert mich sehr, dass wir Rentner als diejenigen bezeichnet werden, die schwach seien und den falschen Versprechen eines Populisten vertrauen. Es ist aber nicht so, dass wir wehrlos und dumm wären. Wir haben unsere historischen Erfahrungen und wissen, warum wir so etwas nicht wollen.
Und wir knüpfen an diesen Bericht zum 17. November an. Allein in Prag haben mehr als 100.000 Menschen die zentrale Festveranstaltung auf der Národní Straße besucht, so die Angaben der Organisatoren zumindest. Aber feiern die Leute hierzulande alle die gleichen Werte von Freiheit und Demokratie? Daniela Honigmann hat sich informiert, was ein Soziologe über die aktuelle gesellschaftliche Stimmung in Tschechien sagt.
Zum Zustand der Demokratie. Fotos aus dem Leben von Václav Havel. Kurze Vorträge in den Bildungsstraßenbahnen Nummer 11 und Nummer 17. Konzerte angesagter Indie-Bands oder der Samtene Brunch. Die Formen der Erinnerung an die Samtene Revolution 1989 sind vielfältig und an diesem 17. November waren wieder mehr Menschen auf der Národní, der Nationalstraße in Prag, unterwegs als noch im vergangenen Jahr. Tomáš Kostelecký vom Soziologischen Institut der hiesigen Akademie der Wissenschaften sagte in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks über den Nationalen Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie.
Der 17. November ist ein sehr lebendiger Feiertag im Unterschied zu den anderen tschechischen Staatsfeiertagen, die sich meist auf ein ziemlich weit zurückliegendes historisches Ereignis beziehen. Hier geht es aber um etwas, das noch nicht so alt ist. Viele Menschen verbinden mit dem 17. November weiterhin ihre persönlichen Erinnerungen.
Entsprechend sind die Gedenkveranstaltungen immer mit spürbaren Emotionen verbunden. Diese äußern sich ganz unterschiedlich. Am Montag wurden im Zentrum Prags nicht nur die Staatshymne gemeinsam gesungen und in eher stiller Erinnerung Kerzen angezündet. Manche Politiker, die Kränze niederlegten, wurden jedoch auch mit Pfeifkonzerten empfangen. So etwa Andrej Babiš und weitere Vertreter seiner Partei ANO, die derzeit die Verhandlungen über eine neue Regierung in Tschechien führen. Pfiffe begleitete auch die Delegation der Autofahrerpartei Motoriste Sobě, die wahrscheinlich in Babišs Kabinett vertreten sein wird. Mit Verweis auf die Regierungsbildung, in die auch die Rechtsaußenpartei Freiheit und direkte Demokratie einbezogen ist, wurde am Montag in vielen Redebeiträgen ein aktiver Schutz der Demokratie eingefordert. Diese werde in Tschechien mehrheitlich immer noch als die beste aller möglichen Regierungsformen betrachtet, betont Kostelecký. In Umfragen würde der Zuspruch immer um die 70% betragen. Über den restlichen Teil der Bevölkerung führt der Soziologe aus.
Einem Teil von ihnen ist es egal, welches politische System wir haben. Da herrscht der Glaube, dass dies für Menschen wie Sie, die mit ihrem Leben meist unzufrieden sind, keine Rolle spiele. Aber etwa 15-20% der Menschen sind bereit zuzustimmen, dass die Demokratie manchmal durch ein autoritäres Regime ersetzt werden könnte, dass dies zu bestimmten Zeiten also besser sein würde.
In dieser Hinsicht gäbe es in Tschechien also ein gewisses Gefahrenpotenzial, was die Neigung zu autoritären Regierungsformen angehe, ergänzt Kostelecký. Die betreffende Bevölkerungsgruppe zeige oft eine prorussische Haltung.
U některých lidí je to opravdu takovéto
Bei manchen Menschen handelt es sich dabei um die alte kommunistische Überzeugung, dass man sich um jeden Preis an Moskau halten müsse, einfach aus Prinzip. Aber meiner Meinung nach nimmt der Großteil dieser Menschen das kremlfreundliche Narrativ an, weil sie es als Widerstand gegen das Establishment oder als Rebellion gegen den Mainstream verstehen.
Dieser Mainstream werde von dieser Gruppe durch eine proeuropäische und westlich orientierte Außenpolitik definiert, fügt der Soziologe hinzu. Neben diesen Meinungstendenzen ist die tschechische Bevölkerung seiner Einschätzung nach aber fest in dem demokratischen System verankert, das sich nach der Wende von 1989 im gesamten Ostblock entwickelt hat. Dieser Weg würde sich in allen postsozialistischen Ländern ähneln, so Kosteletzki. Hierzulande gäbe es jedoch eine historische Besonderheit.
Tschechien ist in einer Hinsicht spezifisch, weil hier schon in der vorkommunistischen Zeit wichtige Erfahrungen mit der Demokratie gesammelt wurden. Bei uns herrscht eine Vorstellung davon, dass die Demokratie eine gute Staatsform ist und funktionieren kann. Sie ist außerdem verbunden mit der Aura der Ersten Republik. Das gibt es in vielen anderen postkommunistischen Ländern nicht.
Dank der historischen Ereignisse von 1918 sei die Demokratie in der tschechischen Gesellschaft heute also stärker verankert als in den meisten Staaten des ehemaligen Ostblocks, konstatiert Tomáš Kosteletzky.
Sie haben weiter Radio Prag International eingeschaltet, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Das imposante weiße Gebäude am südlichen Rand des Zentrums von Budweis kennen die heutigen Bewohner der südböhmischen Stadt als das Kulturzentrum Slavia. Im 19. Jahrhundert wurde es jedoch als deutsches Haus erbaut. Martina Schneibergova traf vorige Woche am Ufer des Flusses Malche nahe dem Kulturdenkmal den Historiker Mikuláš Zvánovec und hat mit ihm über die Geschichte des Baus gesprochen.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Wir stehen jetzt vor dem Kulturhaus Slavia, dem ehemaligen deutschen Haus. Wann wurde dieses deutsche Haus errichtet? Es war wahrscheinlich ähnlich wie in anderen tschechischen Städten.
Genau, das ehemals deutsche Haus in Budweis wurde im Rahmen einer allgemeinen Welle von Gründungen von solchen Vereinshäusern überall im damaligen Cisleitanien und insbesondere in den böhmischen Ländern gegründet. Also damals in derselben Zeit, das heißt zu Ende der 60er und zu Anfang der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts, ist auch ein ähnliches Haus in Brünn oder in Teplitz entstanden und so auch Budweis. Also Budweis erhielt dieses Gebäude als unmittelbare Reaktion auf das tschechische Vereinshaus Beseda in der Stadt. Und die Pläne wurden 1969 ausgearbeitet. Der Budweiser Stadtrat, der damals von den deutschen Politikern beherrscht wurde, der hat sich da besonders dafür eingesetzt. Es wurde ein großer Platz direkt an dem Fluss Malč ausgesucht und hier nach den Plänen von bedeutenden Architekten Ignaz Ullmann wurde dieses Bau realisiert. Aber die ursprünglichen Pläne von Ullmann wurden dann von einem anderen Baumeister übernommen, Karl Schmidt, der dann vielleicht von den ursprünglichen Plänen etwas abgewichen ist und hat dann den Bau geleitet und diesen Bau dann auch zum Ende gebracht. Die Eröffnung dieses Gebäudes fand im Jahre 1871 statt.
Wie viele deutschsprachige oder deutsche Bewohner gab es damals in Budweis?
So etwas ist für Budweis sehr schwierig zu schätzen und ich würde vielleicht absichtlich keine Zahl sagen, denn in Budweis ist auch gut bekannt, dass viele Bewohner der Stadt sich weder zu den Tschechen noch zu den Deutschen gezählt oder bekannt haben. Darüber gibt es auch ein schönes Buch über die Budweiser, also Budweiser into Czechs and Germans von Jeremy King, der zeigt eben, dass die Bevölkerung beide Sprachen beherrschte, beziehungsweise dass sie beide Sprachen auch gemischt haben. Und so ist so eine Art Budweiser Handets, also eine ähnliche Sprache wie in Brünn, also durch diese Vermischungen entstanden. Aber wenn wir tatsächlich uns ein bisschen die Statistiken uns anschauen möchten, so um die Zeit 1900 war es so 2/3 mehr Tschechisch und 1/3 der Stadtbevölkerung eher Deutsch. Das Budweiser Deutsche Haus wurde dann zum Zentrum des Budweiser Deutschtums sozusagen.
Was alles war dort untergebracht? Wie wurde das Haus genutzt von verschiedenen Vereinen?
Genau, also als Pendant zu der tschechischen Beseda, das heißt zu dem tschechischen Vereinshaus, sollte auch dieses repräsentative Gebäude die deutschen Vereine hier unterbringen. Damals zu der Zeit gab es hier etwa die Budweiser Liedertafel. Das war einer der Vereine, der dabei war. Oder es war der Deutsche Geselligkeitsverein, der war auch beteiligt, beziehungsweise die Turner. Budweis hatte sogar 2 Turnvereine und die waren auch dabei. Deshalb ist im Rahmen dieses Gebäudes auch eine große Turnhalle eröffnet worden mit schönen so Gusseisensäulen und da ist auch eine bis heute noch erhaltene Aufschrift, so eine Turneraufschrift aus der Zeit der Entstehung dieses Hauses.
Wie war das Schicksal des Gebäudes später? Ich nehme an, einige Mal wurde das umgewandelt und umbenannt vor allem.
Genau, dieses Deutsche Haus erfüllte seine Funktion als Zentrum der Budweiser Deutschen so bis zum Zweiten Weltkrieg. Dann wurden all diese Sachen durch den totalitären NS-Staat übernommen. Also das Haus war zeitweise auch Sitz der NSDAP. Und zog deshalb auf sich dann den Argwohn nach dem Zweiten Weltkrieg. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er ausgeplündert und in Stalinhaus umbenannt. Später wurde das Haus des Militärs benannt und schließlich, und unter diesem Namen kennen die meisten Bewohner der Stadt dieses Haus, der letzte Name bis heute noch funktionierende ist Kulturhaus Slavia. Aber dieser deutsche Aspekt, der ist in Vergessenheit geraten bei dem Haus.
Derzeit wird das Haus gründlich restauriert oder renoviert. Gibt es Erinnerungen oder Gegenstände an die Zeit der Gründung?
Also bis auf diese Turneraufschrift ist eine sehr interessante Entdeckung gelungen im Rahmen der Rekonstruktion, die jetzt hier vonstatten geht. Nämlich in einer Grube wurde der ursprüngliche Grundstein gefunden, also aus dem Jahre 1871. Der Grundstein ist mit einer deutschen Aufschrift verziert. Diese lautet: Durch Kampf zum Sieg, aus Finsternis zum Licht. Das ist des Deutschen frohe Zuversicht. Das ist ein Ausschnitt aus einem so romantisch-nationalistischen Gedicht eines preußischen Schriftstellers. Und typisch für diese Grundsteine war auch, dass in dem Stein auch so ein Raum war für verschiedene Gedenkgegenstände und Gedenkschriften. Und es ist uns auch gelungen, herauszufinden, was da drin war. Also in dem Grundstein waren verschiedene Gedenkmünzen, die damaligen Börsennachrichten zum Beispiel, die damaligen deutschen Zeitungen, verschiedene statistische Daten über die Bevölkerung von Budweis, die Liste von den ganzen Vereinsmitgliedern, die damals das Haus zu beziehen hatten. Und all das ist im Jahre 1945 wohl aus dem Hause, von der Ecke des Hauses so abgeschlagen worden. Der Inhalt dieses Grundsteines wurde ausgeraubt und der Stein ist dann einfach in einer Grube am Haus geblieben und erst jetzt im Rahmen dieser Rekonstruktion wurde er entdeckt. Also ein sehr interessantes Artefakt aus jener Zeit. Dieser Stein wurde aber ohne größere Diskussionen restauriert und jetzt befindet sich er wohl an der Stelle, wo er sich auch ursprünglich befunden hatte. Das heißt, da links von dem Haupteingang, es ist jetzt noch verdeckt durch die Hülle. Also das ist so eine Rarität, eine wirklich einzigartige Angelegenheit, dass dieser Grundstein gefunden wurde. So Attacken oder Angriffe gegen dieses Haus als Symbol des Deutschtums waren mehrere und die gab es bereits nach dem Ersten Weltkrieg. Auch damals wurde er zu einem Objekt des Hasses gegenüber den Deutschen in der Stadt.
Wissen die Bewohner von Budweis, dass es das deutsche Haus war?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin der Meinung, dass die meisten Bewohner das Haus vor allem mit der neuzeitlichen Geschichte verbunden haben und dieses deutsche Aspekt schon längst in Vergessenheit geraten ist. Schuld ist bestimmt auch die Quellenlage, denn wir haben wirklich, was das Haus betrifft, sehr wenig Material. Ja, trotz der großen Bedeutung, ja, wirklich in dem Haus, da saßen diese ganzen Vereine wie der Deutsche Böhmerwaldbund, wo der Altbürgermeister von Budweis, Josef Taschek, der Vereinsvorsitzender war. Also diese ganzen Akten zu dieser Tätigkeit, zu all den Sachen, die da organisiert wurden, zu den ganzen Veranstaltungen, die da abgehalten wurden, da wissen wir aufgrund dieser sehr mangelhaften Quellenlage wenig. Es gibt auch keine Publikationen, keine Veröffentlichungen zu dem Gebäude. Und aus der Sicht, würde ich sagen, war es auch möglich, dass der Stadtrat kurz vor der Corona-Zeit über eine umfassende Modernisierung des Hauses entschieden hat, die leider auch zur partiellen Zerstörung dieses wertvollsten historischen Kernes von dem Gebäude zur Folge hatte.
Sind Sie als Historiker irgendwie da engagiert bei diesen Restaurierungsarbeiten oder als Berater?
Spät aber doch, aber der Baumeister hat jetzt eine Initiative, eine Arbeitsgruppe zur Erforschung dieses deutschen Hauses gegründet. Also wir sind jetzt gerade dabei, diese entsprechenden Recherchen durchzuführen und am Ende würde dann hoffentlich eine Veröffentlichung über den historischen Wert dieses Hauses erscheinen.
Weiß man, was jetzt nach der Wiedereröffnung da untergebracht wird oder wozu das Haus dienen soll?
Es soll nach wie vor Vereinshaus sein. Wir werden dort wohl wieder kulturelle Veranstaltungen abgehalten und die Räumlichkeiten und die Kanzleien sollen an kleinere Vereine in Budweis gegeben werden, beziehungsweise haben jetzt die Vereine eine günstige Möglichkeit für ihre Vereinsaktivitäten einen günstigen Raum bei der Stadt zu bekommen.
Also die Bauarbeiten nähern sich wahrscheinlich ihrem Ende. Weiß man schon etwa, wann das eröffnet wird?
Also es wird angenommen, die Bauarbeiten sind dann zu Ende diesen Jahres zu Ende und das Haus könnte nächstes Jahr geöffnet werden.
Am Mittwoch geht es bei uns unter anderem um das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Prag. Das hat nämlich seinen 35. Geburtstag gefeiert, zusammen mit 100 Jahren seit der Gründung der Stiftung in Deutschland. Sie hörten Radio Prag International, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie diesmal Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.